ARD-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn,
Kuckuck
und Herr Pähler.
Hallo! Der Dinosaurier unter den Programmzeitschriften. Die Prisma bekommt einen neuen Chef.
Der Dinosaurier unter den Nachrichtensendungen. Die Tagesschau erklärt ihre Social-Media-Strategie.
Der Dinosaurier unter den Zusammenhängen. Das Kontextmagazin liefert mehr Hintergrundwissen.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom Herausgeber des Fokus, Helmut Markwort. Er hat der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit ein Interview gegeben, das ihr in der Ausgabe morgen lesen könnt. Darin kritisiert er die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und andere, wie er sie nennt, Linksspießer und wirft ihnen Unausgewogenheit vor, was die Meinungsvielfalt angeht. Helmut Markwort sagt, ich meine, wir brauchen in Deutschland auch ein konservativ-intellektuelles Blatt. Was für eine Schieflage. Die Taz ist fast ständig im Presseclub und sogar Jakob Augstein vom Freitag, der eine kleinere Auflage hat als die Junge Freiheit, wird immer wieder ins Fernsehen eingeladen. Das ist einseitig.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Helmut Markwort ist ja auch so ein Dinosaurier, ne? Fakten, 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 das war einst mal sein Versprechen an die Leser. Diesen Grundsatz, die scheint er aber doch irgendwie so ein bisschen aus dem Blick verloren zu haben. Es mag ja stimmen, dass die Junge Freiheit noch nie in den Presseclub eingeladen wurde. Habe ich nicht gecheckt, weiß ich nicht. Die Junge Freiheit aber als konservativ-intellektuelles Blatt zu bezeichnen, das halte ich jedoch für fernab der Realität. Die Zeitung, die mag ja auf den ersten Blick als solche daherkommen, in Wahrheit aber macht sie doch rechtes Gedankengut und gesellschaftliche Vorstellungen hoffähig, die ich zumindest für sehr gefährlich halte. Und genau das ist auch der entscheidende Unterschied zum Freitag von Jakob Augstein. Warum sollte der Presseclub also ein Medium, ein Podium bieten, das ein Milieu bedient, das sich eine Gesellschaftsordnung ohne Pluralismus und Presseclubs wünscht?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Dinosaurier-Magazin.
Weil wir uns heute mit lauter Dinosauriern der Medienlandschaft beschäftigen in Deutschland. Aber wir müssen vorher auch noch ein bisschen die aktuelle Gesamtsituation besprechen. Es gibt da eine Reihe von Personalien, Herr Pähler. Die rechtfertigen, also die würden jetzt...
Nein.
Doch, ich finde schon. Also die rechtfertigen jetzt doch,
bitte,
dass wir hier gleich eine Runde...
Nein!
Doch, wir sollten mal wieder eine Runde spielen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Nein!
Ich bin ja nach wie vor so ein bisschen traurig, dass unser kleiner Quiz-Dinosaurier hier nicht mehr so oft stattfindet.
Ja, wir können das natürlich wiederbeleben.
Ja, heute. Ne? Heute machen wir es. Also die Besonderheit heute, ich stelle hier die Fragen zu wichtigen aktuellen Personalien.
Dann kann auch nur ich punkten. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Richtig, du wirst so oder so gewinnen, außer du beantwortest nichts heute. Wie gut hast du das Mediengeschehen diese Woche verfolgt?
Also semi-gut natürlich, wie immer.
Gut. Wir gehen mal durch. Wir gehen mal durch. Also ja. Personalie Nummer 1, Daniel Fischer. Kennst du den?
Das ist aus dem Allerweltsname, Daniel.
Ja, der war 16 Jahre lang Morgenmoderator von Hitradio FFH in Hessen, also Privatradio,
ja.
Marktführer. Dann kam ein Paukenschlag, wie wir Fans der Floskelwolke sagen. Er ist als Morgenmoderator zum direkten Konkurrenten HR3 gewechselt. Ja. So, und jetzt hört er nach einem knappen halben Jahr schon wieder auf. Wo geht er hin?
Er geht zurück zu seinem vorherigen Arbeitgeber.
Ist das nicht verrückt?
Ja.
Also bei HR3 gab es wohl Streit darüber, wie sich der Sender und er sich gutes Radio vorstellen. Jetzt bekommt er bei FFH eine Sendung am Tag. Die haben den, also ich finde, mit Kusshand zurückgenommen, sagen, er ist ein guter Typ und passt zum Sender. Unsere Hörer lieben ihn.
Was wahrscheinlich sogar stimmt. Das mit dem Lieben. Also den Rest kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass es auch so ist. Wie lange war er vorher, bevor er gewechselt?
16 Jahre.
Ne, da wird wahrscheinlich alles auf einen zugeschnitten. Die Hörer lieben ihn. Dann kommt man woanders hin. Dann ist man in diesen anderen Strukturen und dann ist man oft auch nicht mehr so der glänzende Radiostar. Und ich kann das verstehen. Das ist auch ein bisschen Eitelkeit bestimmt.
Wir gehen aber nicht zurück ins Campusradio, oder? Wir bleiben hier.
Nein, auf keinen Fall. Es sei denn, man schmeißt mich hier raus. Dann gehe ich überall, wo man mich ans Mikrofon lässt.
Personalie Nummer 2. Juliane Leopold, die Gründungschefin von BuzzFeed Deutschland. Du erinnerst dich?
Ja.
Was macht sie jetzt?
Sie geht im weitesten Sinne ins Team der Tagesschau, ist das richtig?
Du bist ziemlich gut informiert.
Ja.
Das kam vor ein paar Stunden erst raus. Also in der Pressemitteilung vom NDR steht, sie wird als Beraterin die strategische Entwicklung der Website mit vorantreiben, Webinhalte erstellen, Fernseh- und Hörfunkbeiträge fürs Netz aufbereiten und die Chefredaktion unterstützen bei den Themen Audience Development, Bewegtbild im Netz und Distribution von Inhalten auf Webplattformen jenseits der Homepage.
Das ist schon mal ziemlich viel, ne?
Irgendwie alles. Ja.
Wir hätten sie auch gleich mit einladen können, aber wir sprechen ja noch drüber.
Also herzlichen Glückwunsch, genau, beiden Seiten. Die Tagesschau ist heute auch noch bei uns. Und Personalie Nummer 3, Florian Blaschke, der neue Chef der Prisma. Die liest du noch immer, oder?
Die lese ich noch immer. Ich nehme die Tageszeitung, wickel da Kartoffelschalen drin ein und nehme mir die Prisma. Ich finde dieses Papier, dieses... Ach, ich liebe diesen Geruch.
Woher kommt er? Das ist die Frage jetzt. Woher kommt Florian Blaschke?
Was heißt woher?
Ja, wo war er vorher? Nee, wo war er vorher?
War er nicht bei T3N?
Ja. Ein Magazin, das sich um die digitale Wirtschaft kümmert, war Online-Chef, hat dann angekündigt, er hört auf, jetzt wird er Chef der Prisma. Ich habe, als das rausgekommen ist, habe ich so getwittert, das finde ich die crazieste Personalie seit langem.
Ja.
Und da hat er geantwortet, es sollte viel öfter crazy Personalien in den Medien geben, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Naja.
Ja, also deshalb ist Florian Blaschke heute gleich auch bei uns.
Mhm. Warum haben wir nochmal diesen Radiotyp nicht eingeladen?
Also die Pressemitteilung, die klang schon so danach, als würde da keiner mehr zu sagen als das, was daraus. Das war alles so sehr offiziell getextet.
Wir haben uns auskommuniziert.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien hier? Das Magazin für Treppenlifte, Kreuzfahrten und Medikamente.
Ist das aber nicht eigentlich die Prisma?
Ist ein bisschen gemein auch gegenüber unserem ersten Gast, oder? Dem neuen Chefredakteur der Prisma. Ich finde, also im Ernst, ich habe tolle Erinnerungen an dieses Heft auch. Also als ich klein war, habe ich da jede Woche zum Beispiel diesen Rätselkrimi gelesen, der mal da drin war und ich glaube zur Hälfte dann auch immer gelöst.
Mhm. Ich nicht. Aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, ich komme aus einem Haushalt, der, glaube ich, nie eine Kauffernsehzeitschrift hatte. Also wirklich immer nur die Prisma.
Ja.
Und heute ist das so, da bin ich froh, dass bei mir im Büro immer so ein paar Tageszeitungen rumliegen. Da kann ich mir immer ganz unbemerkt sozusagen eine Prisma mit nach Hause nehmen.
Ziehst du ja nochmal raus. Okay.
Aber ehrlich gesagt, ich gucke dann nicht mehr da rein. Ich denke mir, ach, die nimmst du mal mit. Ist ja nicht schlecht, die zu haben, aber ich habe es schon lange nicht mehr reingeguckt. Das gebe ich zu.
40 Jahre lang gibt es dieses Heft jetzt und es bekommt nach einer gefühlten Ewigkeit von 24 Jahren einen neuen Chef. Florian Blaschke, 36 Jahre alt, ein gestandener Digitaljournalist. Der kommt aus dem Team des Tech-Magazins T3N. Wie bist du jetzt zu diesem Job gekommen, Florian?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Irgendwann habe ich einen Anruf bekommen aus Düsseldorf, wo die Prisma sitzt und mit der Frage, ob ich Interesse an einem neuen Job hätte. Und nach einem ersten Zögern, weil ich ja eigentlich bei T3N sehr glücklich gewesen bin, habe ich dann gesagt, lassen Sie uns reden. Reden kann man immer. Und aus dem Reden ist dann irgendwann ein bisschen mehr geworden. Und nach einer ordentlichen Bedenkzeit und einigem Überlegen habe ich dann gesagt, das ist ein Job, den ich machen möchte.
Aber wenn man das jetzt mal genauer betrachtet, du bist jetzt Chef eines Mediums auf Papier, da machen ja schon manche vielleicht begründet oder unbegründet ihre Witze drüber. Und dieses Medium, das liegt auch noch Tageszeitungen bei, rund 60 Blättern Woche für Woche. Da sagen auch einige, die sind vom Aussterben bedroht. Und dann beschäftigt sich die Prisma ja auch noch mit dem linearen Fernsehen, dem auch dann noch viele nachsagen, dass das auch nicht mehr so lange geben wird. Ist das jetzt nicht von dir eine Entscheidung, die ziemlich mutig ist oder naiv?
Ich würde mich freuen, wenn sie mutig ist. Ich glaube nicht, dass sie naiv ist. Denn erstens glaube ich noch nicht so ganz an das Sterben der Tageszeitung. Das haben mir schon zu viele vorausgesagt. Zweitens gibt es immer noch eine ganze Menge Tageszeitungen in Deutschland, die nicht die Prisma als Fernsehbeilage haben. Gerade im Frühjahr hat die Prisma die Saarbrücker Zeitung als neuen Kunden, als neue Mutterzeitung sozusagen angekündigt. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge Bewegung im Markt. Und auch dem linearen Fernsehen würde ich nicht zu schnell den Tod vorhersagen. Unabhängig davon, dass ich auch glaube, dass die Prisma auch ein Magazin sein kann, das sich den ganzen Veränderungen im Fernsehmarkt, sprich Streaming, Video on Demand, was uns da alles noch bevorstehen mag, widmen kann, was sie ja bis jetzt noch nicht tut. Das heißt, ich sehe das erstmal als großes Potenzial.
Jetzt wird's spannend. Was hast du mit der Prisma vor?
Ich werde die Prisma hoffentlich genauso erfolgreich weiterentwickeln, wie das, man muss ja sagen, die beiden einzigen Chefredakteure bis jetzt in der 40-jährigen Geschichte vor mir getan haben. Das heißt, ich werde schauen, dass die Themen weiterhin aktuell sind, dass wir uns den ganzen Veränderungen stellen, die der Markt so bietet. Das heißt natürlich auch vor allem erstmal im Kernprodukt, nämlich dem Fernsehprogramm, dass aber auch die Themen, die rundherum so stattfinden, die Prisma hat ja auch noch einen inhaltlichen Teil, der sich, ich nenne das mal jetzt so grob Ratgeberjournalismus widmet, dass wir den beibehalten. Und drumherum sehe ich viel Potenzial für eine Digitalisierung eines sehr erfolgreichen Printprodukts.
Sprechen wir gleich weiter drüber. Aber so ist das auch, würdest du sagen, die Digitalisierung die größte Baustelle, die du jetzt sozusagen zu beackern hast?
Baustelle klingt mir fast schon zu negativ. Ich finde, die Digitalisierung ist die größte Chance bei der Prisma. Man kann das ganz gut an den Zahlen festmachen. Wir sprechen hier immerhin über eine Papierauflage von fast 4 Millionen Heften. Das ist doppelt so viel wie die Bild-Zeitung und von ungefähr so viel Lesern wie die Bild-Zeitung hat. Das heißt, wir haben ein Kernprodukt, was extrem erfolgreich und weit verbreitet ist. Wir haben aber zum Beispiel dagegen nur knapp 1000 Facebook-Fans und nur knapp 300 Twitter-Follower und zum Beispiel auch noch keine App von der Prisma. Das heißt, alleine das sind schon drei Felder, wo ich für ein so großes Medium unglaublich viele Chancen sehe, Dinge zu entwickeln. Und wenn ich mir so die etablierten Medien in Deutschland angucke und mit 40 Jahren und wirtschaftlichem Erfolg zähle ich die Prisma mal zu den etablierten Medien, würden mir jetzt nicht viele Magazine oder Medien einfallen, wo man so viel Spielwiese bekommt.
Ja, das ist, finde ich, spannend. Wie läuft denn das überhaupt im Hintergrund? Also wie frei kannst du da agieren, wenn so viele Tageszeitungen mit im Spiel sind, denen die Prisma beiliegt?
Das kann ich natürlich jetzt im Einzelnen noch nicht wirklich beantworten, da ich auf dem Stuhl noch nicht sitze. Klar ist, wenn man 60 Trägertitel hat aus Pi mal Daumen 30 Verlagen, dass man sich mit denen auch erstmal hinsetzen muss und klären muss, was die für Vorstellungen haben und wie die sich eine Zukunftsentwicklung dieses Magazins vorstellen. Denn die tragen das immerhin. Das ist natürlich der wirtschaftliche Rücken des Ganzen. Trotzdem glaube ich, auch die Tageszeitungen, die dahinter stehen, werden ein Interesse daran haben, dass sich so ein Magazin weiterentwickelt und dass sie ihren jeweiligen Blättern ein zeitgemäßes Magazin beilegen können, das auch diese Entwicklung mitgeht. Insofern bin ich da eigentlich guter Dinge, viele Freiheiten zu bekommen. Zumindest habe ich bis jetzt auch noch von niemandem ein Argument gehört, dass das nicht so sein wird.
Ein bisschen ist es vorhin schon angeklungen, wenn du noch mal ganz deutlich das benennen würdest. Was aus den letzten 40 Jahren Prisma wirst du denn auf gar keinen Fall verändern?
Ich glaube, auf gar keinen Fall verändern werde ich erstmal die Tatsache, dass das Fernsehprogramm in der Prisma stattfindet, denn das ist Kern dieses Magazins und das ist einer der Hauptgründe, warum das zum Beispiel auch bei meinen Eltern früher auf dem Fernsehtisch hingelegen hat. Auf gar keinen Fall verändern werde ich, glaube ich, die Zielgruppenausrichtung der Prisma, die, obwohl ihr sowas wie Kreuzfahrten, Treppenlifte angesprochen habt, glaube ich, deutlich breiter ist, als man sich das vorstellt. Natürlich ist es aber trotzdem nicht unbedingt die Kernzielgruppe der unter 20-Jährigen, sondern eher die Kernzielgruppe der über 50-Jährigen oder über 40-Jährigen. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, die den Erfolg der Prisma ausmachen und wo ich mir die Finger verbrennen würde, wenn ich versuchen würde, da ein anderes Magazin draus zu machen, als es jetzt ist.
Was mit Medien? Das beiliegende Medienmagazin.
Florian Blaschke ist heute Abend bei uns, der neue Chefredakteur der Prisma. Ich fand ganz spannend, was du eben gesagt hast. Streaming zum Beispiel als Thema auch für die Prisma selbst. Wie könnte das aussehen? Wie setzt man das um?
Das ist eine ziemlich gute Frage, über die ich mir seit ein paar Wochen natürlich auch Gedanken mache, denn eine Eigenart des Streamings ist, dass es kein festes Programm gibt. Insofern wird das nicht so funktionieren, dass man auf einer Doppelseite Netflix und Watchever und ich weiß nicht, wer noch alles abbilden kann. Aber natürlich gibt es trotzdem Möglichkeiten, auf Neuheiten hinzuweisen oder auch auf Entwicklungen in dem Markt und alleine schon ein interessiertes Publikum darüber aufzuklären, wie diese ganze Technologie überhaupt funktioniert, wer an Playern in dem Markt ist, welche Hürden es da vielleicht auch gibt. Alleine das würde wahrscheinlich einige Ausgaben der Prisma alleine füllen können.
Das klingt auch so ein bisschen nach so einer behutsamen Verjüngung. Ist das so? Wird es das treffen?
Verjüngung weiß ich gar nicht. Vielleicht eher eine Erweiterung des Themenspektrums oder auch eine Erweiterung des Inhalts, um den sich die Prisma dreht. Der Untertitel ist ja das Fernsehmagazin ihrer Zeitung. Insofern, da war früher zum Beispiel auch mal das Radioprogramm drin und irgendwann ist das Radioprogramm aus der Prisma verschwunden oder Teile des Radioprogramms. Insofern, warum nicht Streaming-Anbieter mit aufnehmen und sich überlegen, wie man das sinnvoll aufbereiten kann, sodass das Publikum weiß, was es zum Beispiel heute Abend auf Netflix gucken möchte.
Was glaubst du eigentlich, wenn es jetzt wirklich losgeht, wie wird die Prisma-Redaktion auf ihren neuen Chef und die Ideen, die er mitbringt, reagieren?
Hoffentlich sehr positiv, denn ich will ja dieses Magazin und die Redaktion nicht umkrempeln und niemandem das streitig machen, was er bis jetzt tut. Und insofern hoffe ich, und das ist auch bis jetzt das, was ich aus der Redaktion gehört habe, dass Vorfreude herrscht und dass Neugier darauf herrscht, was man so machen kann. Und vor allem, und das ist was, was ich eigentlich seit ich Journalist bin, immer beherzigt habe, ich bin niemand, der Entscheidungen alleine trifft, sondern ich treffe Entscheidungen mit einem Team, wenn das Team darauf Lust hat. Und bis jetzt stehen alle Signale darauf, dass das Team da auch wirklich Lust zu hat.
Ich finde total krass, diese 24 Jahre, die dein Vorgänger im Amt war, und auch, also in diesen 40 Jahren zwei Chefredakteure nur zu haben. Du bist der Dritte in der Geschichte. Wie groß ist da so Fußstapfenrespekt?
Der ist riesig, muss ich sagen. Vor allem, weil ich merke, oder in den letzten Jahren, denen ich natürlich auch die Prisma zum Beispiel noch gelesen habe oder Reaktionen im Internet auf die Prisma gelesen habe, gemerkt habe, was für einen Einfluss der Chefredakteur tatsächlich hat und was für eine Reichweite er hat. Das heißt, wenn der aktuelle Chefredakteur zum Beispiel eine Kolumne schreibt, die eine Meinung vertritt, die heiß diskutiert wird, dann macht das wirklich die Runde. Und beide Chefredakteure haben diesem Magazin inhaltlich, optisch, aber auch was die komplette Ausrichtung angeht, ihren Stempel aufgedrückt, im positivsten Sinn. Und da habe ich auf jeden Fall großen Respekt vor, sowohl da nicht in die Fußstapfen reinzutreten, um sie zu verwischen, sondern eben das, was die beiden aufgebaut haben, auch beizubehalten und trotzdem meine eigenen Fußstapfen dann zu hinterlassen, wenn ich mal nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die Prisma auch wieder verlasse, vielleicht ja auch erst zur Rente.
Was erwartest du denn eigentlich, so wenn du jetzt mal auf die konkrete Arbeit guckst, die vor dir liegt mit deinem neuen Team, wie wird auch so der Unterschied deiner Arbeit im Vergleich jetzt bei T3N und dann bei Prisma sein? Oder ist das vielleicht?
Also ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass ich, ja?
Ich wollte nur noch als Ergänzungsfrage stellen, oder ist das vielleicht auch ein Klischee meinerseits, dass der Unterschied vielleicht gar nicht so groß ist?
Doch, ich glaube, der Unterschied ist in Teilen relativ groß. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich jede Woche den Tatort gucken darf, bevor ihn alle anderen gucken, und dann sonntags beim Twittern schön mich darüber lustig machen kann, wer den Mörder alles falsch rät. Aber der gesamte Produktionsablauf ist natürlich ein komplett anderer. Im Moment arbeite ich für ein Online-Magazin. Das heißt, wir sind mehr oder weniger 24/7 online. Wir arbeiten eher im Minuten- als im Stundentakt. Die Prisma als Kernprodukt zumindest erscheint wöchentlich. Das heißt, die komplette Produktion ist auf einen Redaktionsschluss hin ausgelegt, was es so zumindest bei t3n.de, das Magazin mal ausgenommen, nicht gibt. Das Team bei der Prisma ist auch entscheidend kleiner, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick glauben sollte. Das heißt, ich glaube auch, dass die Arbeit persönlicher nochmal wird. Und natürlich wird sich der Themenfokus verändern. Es wird ganz viele Themen bei der Prisma geben, die wir bearbeiten, die ich im Moment nicht bearbeite. Vielleicht aber auch einige der Themen, die bei T3N eine Rolle spielen, die ich mitnehmen kann zu Prisma.
Wenn man jetzt so einen neuen Job antritt, da setzt man sich ja, also neben den Dingen, die sowieso die einen einstellen, von einem erwarten, auch persönlich Ziele. Keine Ahnung, ob es mal 24 Jahre für dich bei der Prisma werden, aber was soll man denn mal über dich und deine Zeit bei der Prisma sagen? Was wäre so ein Satz, wo du sagen würdest, wenn man das über mich sagt, dann habe ich doch echt was erreicht?
Also ich glaube, das Schönste tatsächlich, was man sagen könnte, wäre, dass ich es schaffe, die Prisma aktuell zu halten, sowohl optisch als auch inhaltlich, als auch was die Themen angeht, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, neue technologische Entwicklungen, die so im Blatt unterzubringen, dass das Publikum sich abgeholt fühlt. Wenn ich das schaffen sollte und vielleicht auch über 24, 25 oder 30 Jahre und es die Prisma dann noch so erfolgreich gibt wie heute, ich glaube, dann wäre ich schon glücklich.
Wann ist der erste Arbeitstag? Wann geht's los?
Am 22. August.
Wir werden dann lesen im Sommer, Spätsommer und Herbst. Sehr gespannt. Ich bin mir jetzt auch sicher, Herr Perler, ich find's im besten Sinne mutig.
Ja, ich auch. Ich schließe mich da an.
Florian, viel Erfolg und danke fürs Dagewesensein.
Vielen Dank, danke für das Gespräch.
Florian Blaschke, bisher einer der Chefs beim T3N-Magazin, ab sofort aber der Chef der guten, alten und vielleicht auch neuen Prisma.
Was mit Medien? Das Hintergrundmagazin.
Hintergründe, das sind ja oft die, die doch fehlen in den Medien heute. Das hat uns ja auch hier in über 10 Jahren was mit Medien schon oft beschäftigt. Da geht alles immer so schnell, ne? Da poppen Themen hoch und verschwinden wieder und irgendwann dann erinnert sich keiner mehr dran, obwohl es vorher noch total der heiße Scheiß war. Ständig ist irgendwie alles im Krisenmodus und morgen ist es schon wieder vergessen.
Julia Köberlein ist eine Frau, die das ändern möchte. Sie hat eine extra App dafür entwickelt, ein Magazin per App sozusagen. Das nennt sich der Kontext. Entwickelt an der Zürcher Hochschule der Künste, dann per Crowdfunding finanziert, um Hintergründe am Ende besser klarzumachen. Und sie sagt, das kann vor allem gut bei solchen Themen wie TTIP funktionieren. Flüchtlinge in Europa oder dem Syrienkrieg, also allem, was nicht so einfach zu erklären ist, bei dem man auch viel Zeit und sehr viel Hintergrundwissen benötigt, um die Zusammenhänge auch zu begreifen.
Unsere Idee ist einfach, dass wir eben diese Zusammenhänge und die Hintergründe besser darstellen, indem wir sie einfach überhaupt mal darstellen. Mhm. Also in der Regel werden diese Themen ja in tagesaktuellen Medienfeuer, sage ich einfach mal, immer aus einem bestimmten Bereich beleuchtet. Und unser Ansatz ist eben, dass wir alle ja relevanten Ressorts dazu mit aufs Tablett bringen, das Ganze dann eben aber auch visuell darstellen, indem man einfach die Zusammenhänge tatsächlich über eine Art Netzdiagramm erfahren kann, sich anschauen kann und indem man dann in diese Art Infografik, die das dann ja darstellt, immer tiefer eintauchen kann. Also man kann das Ganze dann bedienen wie ein Online-Navigationstool und ich als Nutzer kann dann an der Stelle, die mich besonders interessiert, tiefer tauchen und kann ja im Idealfall dann, ja, wenn ich die Zeit und die Muse und die Lust habe, dann wirklich auf Entdeckungsreise gehen. Mhm. Also halt dann einfach von einem Thema ins nächste eintauchen.
Das klingt so ein bisschen, Herr Pähler, wie so Google Maps für Themen. Spannend, oder?
Ja, also wenn dann natürlich noch dazu käme, dass man wie Google Maps mir quasi sozusagen direkt sagt, wenn du da und dahin willst, musst du genau diesen und jenen Weg, um es zu verstehen, wäre natürlich perfekt.
Oder mir den Stau in meinem Hirn anzeigen.
Ganz genau. Geh lieber darum, ja. Du bist eher so der visuelle Typ. Aber so ein ganz bisschen ist das ja sogar so. Ne? Also für TTIP zum Beispiel, da gibt es ja im Kontext Interviews mit Experten, mit Politikern, mit Lobbyverbänden und NGOs und die Navigationskarte dazu. Durch diese verschiedenen Interviews, die wird eben auch ständig erweitert und zeigt mir quasi diesen Weg. Und Julia, die hat uns hier bei D-Radio Wissen auch erzählt, dass TTIP auch ihr Lieblingsthema gar nicht war. Sie dann aber festgestellt hat, wie viele Aspekte tatsächlich in der öffentlichen Diskussion untergehen.
Ja, Thema 2 ist auch schon in der Pipeline, der Krieg in Syrien. Weiteres Thema pro Monat soll dazu kommen. Und Sebastian Sonntag hat eine ganze halbe Stunde mit Julia Köberlein über ihr Magazin gesprochen. Das gibt's zum Nachhören auf dradiowissen.de.
Ah, bonjour mon amour.
Ihr hört D-Radio Wissen. Hier ist was mit Medien. Das erste deutsche Medienmagazin mit der Tagesschau.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten. Im kalifornischen Hill Valley hat es einen Zwischenfall gegeben, der für Gesprächsstoff sorgt. Anlass dazu war ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Augenzeugen berichten, das Auto sei wie aus dem Nichts aufgetaucht. Bei dem Wagen soll es sich um einen DeLorean handeln.
Das war doch so großartig, Herr Pähler, oder?
Ja, das war's.
Also die Tagesschau produziert eine Extra-Ausgabe zum Back into the Future Day. Das ist bei dir in Facebook, glaube ich, auch wahrscheinlich 100.000 Mal aufgetaucht.
Ja, also mindestens 100.000 Mal. Und im ersten Moment habe ich natürlich gedacht so, hä? Tagesschau? Nee, kann ja gar nicht sein. Das ist ja irgendwie ein Bruch mit meiner Erwartungshaltung. Aber wenn man dann mal genau überlegt, ist das eigentlich gar nicht so ungewöhnlich gewesen oder so überraschend, dass das von der Tagesschau kam. Denn wenn man mal schaut, dass die Tagesschau in den letzten Zeit ja sowieso eine enorm spannende Strategie in den sozialen Netzwerken fährt und zum Beispiel auch immer mehr Material speziell eben für Facebook oder für Twitter oder auch für Instagram herstellt und oft auch einfach genau den Ton trifft, nicht irgendwie so bemüht daherkommt, sondern genau den Ton trifft, der in den sozialen Netzwerken so herrscht. Und das ist gerade deshalb auch so spannend, weil das ja gefühlt aber auch eigentlich gar nichts mehr mit dieser alten, staubtrockenen Tagesschau um 20 Uhr zu tun hat. Und da wollen wir heute Abend mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und das tun wir mit der Social-Media-Koordinatorin von ARD Aktuell, mit Anna-Mareike Krause. Dennis hat vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sieht die Social-Media-Strategie der Tagesschau denn eigentlich genau aus?
Die sieht so aus, also...
Schwere Frage, was?
Naja, es ist natürlich immer eine Herausforderung, das nochmal irgendwie auf 2 Sätze zu verdichten.
Du hast 3.
Also wir machen Nachrichten, das ist vollkommen klar. Wir machen aber Nachrichten, die nicht identisch sein müssen mit der 20 Uhr. Die Tagesschau um 20 Uhr ist natürlich unser Flaggschiff. Das ist, daran hängt die ganze Stärke der Marke und das ist auch richtig so. Man kann die Stärke der Marke aber nur erhalten, wenn man das, was die Tagesschau ausmacht, übersetzt auf jede einzelne Plattform. Und darum ist unsere Strategie für Social, dass wir Nachrichten machen, die aber so konfektionieren, dass sie auf der Plattform selbst funktionieren. Wir haben als Öffentlich-Rechtliche die unheimlich dankbare Situation, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass die Leute auf unsere Links klicken oder unsere Videos im Fernsehen angucken, sondern wir können tatsächlich mit unseren Nachrichten dahin gehen, wo die Leute sind.
Weil wir einmal schon bezahlt sind sozusagen.
Wir sind schon bezahlt. Mhm. So, dafür, der Vorteil für die Nutzer ist, die sehen dafür bei uns keine Werbung. Ne? Also wir haben da beide was von. Und wir gehen halt eben dahin, wo die Leute sind. Und das ist natürlich zu einem ganz großen Teil Facebook.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Art Herausforderung ist für euch. Also ihr seid das, um nochmal auf das Image zu kommen, das seriöse Nachrichtenflaggschiff. Wie schwierig ist es für euch, solchen Mechanismen euch hinzugeben in Facebook? Also zum Beispiel der Tatsache, dass oft vor allem das gut funktioniert, was emotionalisiert.
Also wir machen ja kein Boulevard auf Facebook, das ist auch ganz wichtig. Wir haben kein Panorama-Ressort, aber wir können gesprächswertige Themen aufgreifen. Das liegt natürlich auch allein daran, dass wir auf Facebook über den Tag verteilt mehr Themen aufgreifen können. In die Tagesschau um 20 Uhr schaffen es 6 bis 7 Themen, wenn es hochkommt. Und wir können auf Facebook über den Tag verteilt viel mehr Themen machen. Für uns ist so ein bisschen die Kennmarke, wenn wir uns fragen, ob es ein Thema jetzt schafft oder nicht, dann stellen wir uns die Frage, würde es das Thema auch ins Nachtmagazin schaffen? Also das Nachtmagazin ist ja von den linearen Fernsehprogrammen von ARD aktuell so das jüngste und auch in der thematischen Ausrichtung das breiteste, also eben von den linearen Sendungen. Und das ist für uns ein ganz guter Orientierungspunkt, uns zu fragen, ist das noch ARD aktuell?
Gibt es nicht trotzdem auch mal Diskussionen so zwischen Redakteuren, die noch so die althergebrachte Tagesschau vielleicht leben und denen, die das jetzt ein bisschen vorantreiben? Also ich habe heute zum Beispiel mal über die Postings geschaut, da war eins dabei, auf dem man die Flugzeuge der Kanzlerin sieht, des französischen Präsidenten und der Band Iron Maiden so nebeneinander. Das sieht ganz lustig aus, es ist natürlich kein Boulevard, ne? Aber so mal, ja, was trotzdem was Buntes. Gibt es Menschen, die bei manchen Postings sagen in der Redaktion, das ist nicht die Tagesschau? Führt ihr solche Diskussionen?
Also grundsätzlich wird im ganzen Haus immer sehr viel diskutiert über alle Ausspielwege. Und deshalb, natürlich wird auch über unseren diskutiert. Es wird ja aber auch jeden Tag über die 20 Uhr vom Vortag oder über die Tagesthemen vom Vortag gesprochen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich immer fragt, war das richtig? War das der richtige Ton? War das das richtige Format? Darüber diskutieren wir im Team, also im Social-Team selbst sehr viel. Und darüber diskutieren wir auch mit den anderen Bereichen des Hauses. Unsere Erfahrung ist, dass wir, auch wenn wir gesprächswertigere Themen umsetzen und so ein bisschen leichtere Themen umsetzen, wir sind dann am erfolgreichsten, wenn es immer einen Bezug gibt zu unserem Kerngeschäft. Also wenn wir ein gesprächswertiges Thema aufgreifen, aber es so umsetzen, dass es zu unserem Kerngeschäft passt, und das sind Nachrichten. Wir hatten im vergangenen Oktober ein sehr erfolgreiches Posting, das war auch sehr gesprächswertig. Das war, da haben wir zum Future Day, also zu dem Tag, an dem die Protagonisten von Zurück in die Zukunft in der Zukunft landen, eine Nachrichtensendung produziert. Das ist unheimlich erfolgreich gewesen. Und das war aber auch deshalb so erfolgreich, weil wir das gemacht haben, was wir am besten können, und das sind Nachrichten. Aber wir haben das eben übersetzt auf die Plattform, auf der wir uns bewegen. Also das heißt, wir haben zum einen ein Thema aufgegriffen, was an dem Tag viele Leute im Netz beschäftigt hat, und wir haben es auf eine Weise umgesetzt, dass die Leute auf der Plattform selbst damit was anfangen konnten.
Sagt Anna-Mareike Krause, die Social-Media-Koordinatorin bei ARD aktuell in Was mit Medien.
Der Radio Wissen, Was mit Medien, das Strategiemagazin.
Anna-Mareike Krause gibt uns heute einen Blick hinter die Kulissen der Tagesschau. Sie ist Social-Media-Koordinatorin bei ARD aktuell, muss sich dort also auch mit der Frage beschäftigen, wie geht man mit Nutzern um, die querschießen. Es gibt da ja zum Beispiel die Strategie der Zeitung Die Welt, die zurücktrollt. Die Kollegen dort berichten davon, dass das durchaus erfolgreich läuft, dass sie jetzt weniger Probleme mit schwierigen Nutzern haben als noch vor einer ganzen Weile. Und Dennis hat Anna-Mareike Krause deshalb vor der Sendung gefragt, ob das nicht auch für die Tagesschau eine Option sein könnte.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eine Kommunikationsstrategie findet, die zu der eigenen Marke passt. So, und es gibt Kommentare, auf die wir auch mit etwas Humor reagieren. Also wir sind ja bei der Tagesschau nicht alle irgendwie staubtrockene, humorlose. Wir sind aber nicht, die Strategie des Zurücktrollens, also wir haben natürlich auch beobachtet, dass die Welt damit sehr gut gefahren ist und dass das bei denen sehr gut funktioniert hat. Wir glauben aber, dass es nicht zu unserer Marke passt.
Wir wollen auch mal so ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie das bei euch jetzt überhaupt so praktisch läuft. Also wie viele Leute arbeiten zum Beispiel bei euch und in welchem System?
Also wir sind 6 Menschen am Tag, machen bei der Tagesschau Social Media für die Ausspielwege plus einer, der verifiziert. Mit diesen 6 Menschen bespielen wir Twitter, Facebook und Instagram. Wir fangen morgens um 5 an und hören auf um kurz nach Mitternacht.
Und es gibt ja immer Anfänge, die du bestimmt oder vielleicht auch noch ein bisschen miterlebt hast, in denen zum Beispiel die Chefs da eher noch unerfahren sind, auch wen man überhaupt nehmen soll für die Social-Media-Redaktion. Wie bringt man sowas überhaupt ins Rollen? Wie schafft ihr in einer Redaktion wie der Tagesschau Verständnis für eure Arbeit auch?
Also dieser Bereich verändert sich ja die ganze Zeit. Also als die Tagesschau auf Facebook gegangen ist, war ich noch nicht bei der Tagesschau. Insofern an den anfänglichsten Anfang kann ich nichts sagen. Aber dieser Bereich entwickelt sich enorm und gerade in den vergangenen Jahren hat sich die Relevanz von Social ja enorm verändert. Ich bin dafür jetzt zuständig seit 1,5 Jahren und in diesen 1,5 Jahren haben wir verstärkt darauf gesetzt, was ich anfangs beschrieben hatte. Also eben, dass wir Social nicht als Zweitverwertungsplattform betrachten, sondern als eigenen Ausspielweg. Das ist eine Strategie, die ganz stark gestützt wird von der Chefredaktion und von der Redaktionsleitung von Tagesschau.de. Und das ist eine ganz wichtige Bedingung für diese erfolgreiche Arbeit, die wir mit dem Team machen. Dass die Erwartungshaltung von den Führungsebenen im Haus nicht ist, dass wir einen Transfer schaffen zu den linearen Ausspielwegen und zu klassisch online.
Woran arbeitet ihr gerade? Also wir kennen jetzt euer aktuelles Setting, das ist Facebook, Twitter, Instagram. Worüber macht ihr euch gerade Gedanken, wie es weitergeht? Ohne dass du dir jetzt Geheimnisse verraten musst.
Genau, also wir beschäftigen uns, das sieht man ja aber auch, denke ich, einfach allgemein ganz stark im Moment mit der Frage, wie man Bewegtbild so konfektioniert, dass es für jeden Ausspielweg die richtige Form findet. Ja, das ist so ein wichtiges Thema im Moment.
Und wenn ich selbst Lust hätte, Social Media Redakteur bei euch zu werden, wie stehen da die Chancen? Wie stelle ich das an?
Also wir haben im Moment keine Stellen zu vergeben. Mhm. Wir haben erst vor ein paar Monaten nämlich neue Stellen vergeben. Und das wäre wirklich ein Wunder, wenn das jetzt...
Aber trotzdem allgemein, genau. Also es gibt ja so perspektivisch, ne? Sowas könnte ich mir mal vorstellen und das würde ich gerne machen. Worauf achtet ihr?
Genau, also was ich sagen kann, ist, die Leute, die bei uns im Social-Team arbeiten, das sind alles klassische Nachrichtenjournalisten. Das sind alles Leute, die irgendwann mal vorher oder auch immer noch klassische Nachrichten gemacht haben. Also viele, die im Social-Team arbeiten, arbeiten teils im Social-Team, teils bei der klassischen Tagesschau. Die meisten haben volontiert, also die ganz große Mehrheit hat wirklich richtig solide und klassisch volontiert. Also das heißt, das ist schon eine Voraussetzung. Es ist, wir sind halt die Tagesschau. Man muss wissen, also man muss schon die Themen kennen, mit denen wir da jeden Tag zu tun haben.
Und dann sind das Leute, die aber sich in sozialen Medien schon auskennen durch private Nutzung oder durch bisherige Jobs?
Also das ist ja, Dennis, ich glaube, wir sind eine ähnliche Generation. Mhm. Wir Anfang Mitte 30-Jährigen, wir haben ja alle in unserer journalistischen Ausbildung Social Media noch nicht beigebracht bekommen.
Genau.
Sondern wir sind da ja alle Autodidakten. Und das ist bei vielen dadurch entstanden, dass es sie persönlich interessiert hat und sie dann sehr schnell erkannt haben, dass man gerade als Journalist oder Journalistin daraus einen großen persönlichen, also beruflichen Nutzen ziehen kann. Also bei der Tagesschau im Social Team arbeiten Leute mit einer sehr hohen Social-Affinität, die auch schon jahrelange Praxis damit haben und die aber einen klassischen journalistischen Hintergrund haben.
Anna-Mareike Krause ist Social-Media-Koordinatorin bei ARD aktuell und hat uns heute einen kleinen Einblick in die Strategie der Tagesschau gegeben.
Und das war's für heute in Was mit Medien. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann statt Tagesschau hier Sportschau. Die Bundesliga-Rechte, EM, Olympia. Wir gehen jetzt trainieren, Herr Pähler.
Ja, ich kaufe lieber mir einen Eiweißshake.
Und ich lege mich auf die Couch. Bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.